Er rennt und trennt.
Herzlich willkommen beim Grenzgänger-Podcast mit Gästen aus dem Innviertel und dem Passauer Land. In dieser Folge zum Thema Musikszene sind wir im Passauer Land zu Gast bei Peter Wallner in Vilshofen und jetzt gleich im Innviertel bei Matthias Klugsberger in Lohnsburg am Kobernausterwald.
Ja, mein Name ist Matthias Klugsberger, ich wohne und bin aufgewachsen in Lohnsburg am Kobernausserwald im wunderschönen Innviertel. Ich bin Berufsfotograf und habe eine kleine feine Werbeagentur. Genau, und nebenbei, als Ausgleich oder als wunderbare Beschäftigung, betreibe ich Volksmusik vordergründig mit der Gruppe Die Heimatlandler. Ich spiele da die Gitarre. Ursprünglich bin ich eigentlich Trompeter, habe das auch wie viele meiner Kollegen bei den Heimatlandlern in Linz studiert, habe aber nebenbei, eigentlich war das so eine Beschäftigung in der Jugend, habe ich angefangen Gitarre zu spielen und das hat mich dann Mitte der 20er wieder eingeholt und dann haben sie mich gefragt bei den Heimatlandlern, ob ich da nicht mit der Gitarre mitspielen möchte und dann habe ich das wieder aufgegriffen und dort haben wir eine Besetzung von 4 Blechbläsern und 2 anderen Instrumenten, nämlich das Akkordeon, das der Hannes Gebetsreuter spielt, und die Gitarre, das bin ich. Und auf dem Blech haben wir 2 Flügelhörner, eine Basstrompete und eine Tuba. Genau, Manuel Bachinger spielt da mit, der ist aus Arolsmünster. Dann spielt er mit der Martin Bögl aus St. Marienkirchen, kennt man wahrscheinlich auch, wenn man im Innviertel wohnt und lebt. Dann spielt er mit der Kapellmeister aus Weilbach, der Dominik Ortmeier, und Markus Grünseis aus Mernbach, das ist da der Vizebürgermeister, das heißt, da haben wir wunderbare Unterstützung. Wir haben sich natürlich anfangs die Frage gestellt, wie wollen wir uns nennen, nachdem wir eher volkstümliche Musik spielen. Und da war irgendwann einmal der Vorschlag Heimatlandler, uns liegt die Heimat irgendwie ein bisschen am Herzen, so die Region. Und uns liegt auch am Herzen, dass wir den Innviertler Landler immer ein bisschen praktizieren. Wir haben den einmal auf eine CD aufgenommen und ein bisschen bearbeitet, auf unsere Art und Weise. Und deswegen ist der Name Heimatlandler entstanden, quasi eine Synthese zwischen Heimat und Landler. Und nachdem wir ja in Oberösterreich beheimatet sind, was ja das Heimatland ist und das schon in der Landeshymne drinnen hat, haben wir uns gedacht, das bietet sich einfach irgendwie wunderbar an und haben das dann so übernommen und publik gemacht, der Name ist gut angekommen und dann haben wir es bei dem belassen.
Wie seid ihr denn auf den Innviertler Landler gekommen?
Nach einer Recherche, die wir angestellt haben, beziehungsweise nach Gesprächen, die wir auch mit Volksmusikern und Volksmusikerinnen geführt haben, sind wir drauf gekommen, dass der Innviertler Landler ja eigentlich 2013 als immaterielles Kulturerbe der UNESCO aufgenommen worden ist. Und da war es irgendwie dann naheliegend, dass man dahingehend auch was macht, weil es uns auch interessiert hat und weil es da scheinbar eine Relevanz und ein Interesse gibt über die Region hinaus. Und dann sind wir auch an die Liederregion herangetreten in Riert, was nicht viele kennen, die vielleicht haben Kontakt aufgenommen und haben gesagt, wir wollen da was machen. Und sie waren da sehr zuvorkommend und haben uns da sehr großzügig auch unterstützt in der Produktion des Tonträgers. Wir haben da alte Stücke aufgenommen, die wir teilweise in Archiven gefunden haben oder die uns alte Volksmusik ergeben haben, quasi einfach so ein alte Steig oder sowas war das. Die haben es daheim liegen gehabt, im Dachboden oder irgendwo in einem besonderen Raum. Also das war ganz unterschiedlich. Und haben uns diese Noten eben gegeben und wir haben die ein bisschen durchforstet, ein bisschen abgestaubt manchmal, aber recht viel war nicht staubig, ist natürlich dann auch auf den Musiker drauf angekommen, ob sie es noch praktiziert haben oder nicht. Jedenfalls haben wir dann Stücke herausgenommen, die waren teilweise auch nur für die Zither und so geschrieben, haben die arrangiert und die sind dann eben mit dem Innviertler Landler auf diese CD raufgekommen und war sozusagen irgendwie ein nettes musikalisches Projekt und haben dadurch unseren Beitrag irgendwie geleistet zur Musik, zur Volksmusik in der Region. Wir sind ja eher als klassische Musiker in Linz unterrichtet worden und um einen Namen kommt man da nicht herum, nämlich um den Namen von Gustav Mahler, irgendwie, der ja in der Region in Oberösterreich sehr oft zu Gast war, am Attersee unter anderem. Und der hat irgendwie gesagt, Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Und so haben wir sozusagen diese CD angelegt oder diese Tonträger und diese Arrangements angelegt. Wir haben immer versucht, irgendwie ein bisschen neue Einflüsse mit einzunehmen, ein bisschen neue Instrumente vielleicht ein bisschen umzusetzen, umzuarrangieren, damit es auch attraktiv bleibt und damit wir irgendwie einen jugendlichen Beitrag, jetzt sind wir nicht mehr so jugendlich, aber vor ein paar Jahren haben wir uns nur so gefühlt, genau, damit wir einfach den jungen Beitrag irgendwie dazu leisten, dass das kulturelle Erbe erhalten bleibt und weiterhin praktiziert wird.
Volksmusik ist ja auf verschiedene Arten interpretierbar. Wie viel Spielraum gibt der Innviertler Landler dem Interpreten deiner Meinung nach?
Ja, beim Innviertler Landler stellt sich natürlich irgendwie immer die Frage, inwiefern man den eigenen Einfluss ausweiten darf beim Innviertler Landler. Es ist ja eigentlich eine alte Tradition, würde ich jetzt einmal sagen, der Innviertler Landler, beziehungsweise eine alte Praxis, die man jetzt weiterleben lässt. Und sie ist ja eingebettet in Gesamtkunstwerk, das einen Tanz mit ausmacht, das wird dazu gesungen, es werden dazu Gestanzel gemacht und so weiter. Es gibt dazu eine bestimmte Kleidervorschrift bei den meisten Zechen. Da stellt sich natürlich immer wieder die Frage, inwiefern darf man da neue Einflüsse mit einbringen. Es sollte irgendwie die Ausdrucksform des Innviertler Landlers bereichern, wenn man was Neues einbringt, aber irgendwie auch nicht zunichte machen.
Was ist denn das Spezielle am Innviertler Landler? Ist es das Verzogene?
Ja, interessant ist ja irgendwie, Volksmusik wird ja immer so als Randphänomen irgendwie wahrgenommen von einer bäuerlichen und ländlichen Bevölkerung, was interessant ist, und der Innviertler Landler so, ja, da gibt es die verzogene Musik und die sind vielleicht ein bisschen die Hartschatten oder so am Land, aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass man zum Beispiel in der Hochkultur, in der vermeintlichen, so wie Wiener Region oder im städtischen Bereich generell, wenn man jetzt an den Wiener Walzer denkt, da hat man irgendwie so den verzogenen Rhythmus. Man denkt jetzt vielleicht irgendwie so an die schöne blaue Donau, wenn man Silvester irgendwie draußen ist und dort so tanzen möchte, dann ist das vielleicht auch nicht immer so einfach, weil da eben auch der Dreivierteltakt nicht zwingend eingehalten wird, sondern auch gewisse Töne vorgezogen werden, damit man eben die Charakteristik des Wiener Walzers hervorhebt. Sprich, es gibt verschiedene Rhythmen oder so vorgezogene Rhythmen nicht nur in der traditionellen Volksmusik, sondern auch in der Hochkultur oder beim Wiener Walzer beispielsweise.
Wie könnte die Zukunft der Volksmusik aussehen?
Ich würde jetzt einmal sagen, es gibt zwei verschiedene Bereiche in der Volksmusik ein bisschen. Die eine Seite ist sehr traditionsbewusst und versucht wirklich kulturelles Erbe zu erhalten. Die andere Seite ist ein bisschen akademisierter. Sprich, man versucht jetzt da ein bisschen neue Einflüsse mit einzunehmen. Sei es jetzt von der Popkultur, verschiedene Klänge, die es in der Volksmusik vorher noch nicht gegeben hat, verschiedene Stufen, wie wir so schön sagen, auch zu integrieren, die dann auch neue Melodien ermöglichen, die dann ein bisschen von dem abweichen, was halt die traditionelle Seite dann vielleicht ein bisschen kritisiert. Wir bei den Heimatländern versuchen da einen guten Mix zu machen, dass wir sozusagen einerseits alte Stücke arrangieren und die so lassen, wie sie sind, aber andererseits auch neue Stücke komponieren und da die neuen Einflüsse mit aufnehmen, dass sie irgendwie was ein bisschen in eine Richtung entwickelt. Weil wenn man sozusagen nur alles weiterführt, ist das ja auch eine Richtung, die man einschlägt und die man weitergibt. Und wenn man Neues produziert, macht man ja im Prinzip auch dasselbe. Man gibt da eine bestimmte Richtung. Wir wollen alte Sachen erhalten, ja, die wir finden, dass wir gut spielen können und trotzdem Raum für neue Sachen erlassen.
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und ich sage herzlichen Dank für das Interview.
Bitte, gerne.
Wir wechseln jetzt nicht nur ins Passauerland, sondern auch den Musikstil. In Vilshofen geht's ums Thema Jazz.
Mein Name ist Peter Wallner, ich bin Vorsitzender der Jazz- und Musikfreunde Vilshofen. Ich bin zum Jazz gekommen dadurch, dass ich anfangs selbst die lokale Jazzband, die Jeremias Flickschuster Jazzband, selbst in Konzerten erlebt habe. Und die Spielfreude, die diese Band ausgestellt hat, das hat mich musikalisch angefixt und zu dieser Musik gebracht und auch dazu, dass ich bei ihr geblieben bin bis heute. Ich war früher auf der Zuschauerseite, darf heute selbst mitspielen, bin dem Verein beigetreten und bin auch seit 2002 in der Vorstandschaft des Vereins tätig und habe das große Vergnügen, Konzerte mitveranstalten zu dürfen. Das Vergnügen ist vor allem auch deshalb so groß, weil man natürlich selber großen Einfluss drauf hat, wer zu uns nach Vilshofen kommt, wen wir einladen. Was ich glaube, was die Bedeutung vom Jazz bei uns in Vilshofen ausmacht, und ich glaube, dass die Jazzmusik bei uns eine größere Beliebtheit hat, als wenn man jetzt eine andere niederbayerische Stadt in der gleichen Größenordnung nehme. Und ich glaube, dass das einfach ganz stark das ist, dass es sehr früh diese unglaublich starke Big Band gegeben hat, die die Menschen begeistert hat, die die Menschen dazu geführt hat, die Musik live zu hören und dadurch vielleicht wechselwirkend auch wieder dazu geführt hat, dass ihnen die Art der Musik gefällt die dann wieder Menschen inspiriert hat, Künstler, international bedeutende Künstler nach Vilshofen zu holen. Das erst im kleineren Stil und dann im ganz großen. Und die eigentlich auch dazu geführt hat, dass das jetzt immer noch Bestand hat. Aber ich glaube, der Nährboden, auf dem alles sich gewachsen ist, ist wirklich das, was 1965 passiert ist, dass diese Band gegründet worden ist und auch, dass sie am Leben erhalten worden ist. Die Jeremias Flickschuster Jazz Band ist 1965 gegründet worden. Die haben ein paar junge Menschen entwickelt, die haben aus der Pfadfinderbewegung gekommen, haben am Anfang gespielt mit selbstgebastelten Instrumenten, so eine Skiffle-Band, also mit Waschbrett und Saxophon aus Gießkanne und so weiter. Und irgendwann, 1965, haben sie dann gesagt, nein, jetzt ist Schluss, jetzt kaufen wir uns richtige Instrumente und spielen wir richtigen Jazz. Und haben Avanti Dilettanti versucht, da Musik zu spielen und haben sie eingefuchst in die Sachen, haben Instrumente verteilt, also nach äußeren Gegebenheiten, also wer kräftiger war oder größeres Saxophon spielen können. Und ein paar Jahre später ist dann der Bandleader Bert Umminger zu der Band gekommen. Ich glaube 1967, als ganz junger Kerl. Und der ist bis jetzt der Chef dieser Band. Ich glaube, dass diese Leute den Jazz in Vilshofen kultiviert haben. Ich meine, Jazz hat es gegeben durch Jazzplatten, die amerikanischen Soldaten werden dann Jazz hergebracht haben. Aber dass er live gespielt wird bei uns, das ist, glaube ich, diesen vor allem ersten Mitspielern der Jeremias Flickschuster Jazzband zu verdanken. Wie die Leute gesehen haben, mit welcher Begeisterung, dass die diese Musik spielen, der damals und auch bis weit in die 80er Jahre noch unter N-Punkt-Musik verschrien war, haben sie durch die Begeisterung angesteckt worden. Am Anfang hat es begonnen mit Dixieland, Oldtime-Jazz-Sachen. Dann haben die 70er gekommen mit Fusion, Jazz, Fusion, Rock, Fusion, jüngere Mitspieler haben gekommen. Und dadurch hat sie die musikalische Ausrichtung auch gewandelt und es haben eben Jazz-Rock-Stücke ins Programm aufgenommen worden, was dann wieder eine nächste Generation begeistert hat. Und eben dann 1982 war es dann so weit, dass eben eine Generation angesteckt worden ist, die gesagt hat, und jetzt veranstalten wir selber Konzerte. Jetzt machen wir nicht nur das selber Gemachte, also nicht abwerten, sondern ausschließlich das selber Gemachte, was jetzt diese örtliche Jazzband spielt, sondern wir holen auch wirklich Jazzkünstler nach Vilshofen. Wir haben so begeistert von der Musik, dass wir uns das trauen, in Niederbayern Künstler nach Vilshofen zu holen. Und jetzt sage ich einmal ein paar, die, also Peter Herbolzheimer, Chris Barber, Lionel Hampton, Ray Brown, haben in den 80er Jahren im Wolferstädter Keller in Vilshofen bin, die haben sonst noch gespielt, vielleicht in München. Und dann in Bayern sicher nicht mehr. Das haben sich diese Leute getraut, das zu machen. Und das ist auch wirklich toll gelaufen. Und dann hat es wieder noch ein paar Spinner gegeben. Ich sage jetzt Spinner im positiven Sinn. Das waren der leider verstorbene Heinz Huber, Manfred Küberger, Christian Eberle und Karl-Heinz Hering. Die haben dann ein großes Jazz-Festival aufgezogen hier in Vilshofen. Das Festival Jazz an der Donau. Wir haben James Brown da gehabt. In Vilshofen hat James Brown gespielt. Also unvorstellbar.
Beeindruckend. Wechseln wir zurück in die Gegenwart. Ihr habt ja mehrere Spielstätten für unterschiedliche Veranstaltungen.
Die kleinen, eher kammermusikalischen Sachen machen wir in der alten Kirche in Pleinting. Die hat so 100 Sitzplätze. Das ist eigentlich für so ein kleines, feines Konzert wirklich tolles Ambiente und ein toller Veranstaltungsraum. Hin und wieder haben wir im Wolferstädter Keller ein altes Wirtshaus mit großem Saal, das eigentlich früher ein Kulturtempel war und jetzt auf dem Weg dahin ist, das wieder zum Wehren. Also im Wolferstädter Keller, da waren diese Konzerte, von denen ich anfangs gesprochen habe, mit Lionel Hampton, Ray Brown, Peter Herbolzheimer, eben der Jeremias Flickschuster Jazzband, die haben alle da drin stattgefunden. Und wenn sie was anbietet, was man da drin gut unterbringen kann, dann machen wir das auch sehr gerne.
Wie könnte man euer Publikum am besten beschreiben?
Es ist nicht so, dass wir nur Leute im Publikum sitzen haben, die irgendwie so wirken, als hätten sie Musik studiert, sondern das sind Menschen wie du und ich, Menschen, die gern Musik hören, die natürlich den Draht zu der Musik haben. Weil Jazz ist eine Musik, für die musst du ein bisschen offen sein. Die kommt nicht zu dir und zieht dich gleich in ihren Bann. Das macht Jazz nicht. Du musst dir der Musik öffnen und dann macht es voll. Das hat auch noch das Gehen. Auch wenn es jetzt im Laufe der Jahre eine komplexere Musik geworden ist, ist es trotzdem, vorausgesetzt, du öffnest dich dafür, ist es keine 0815 Musik, sondern sie ist einigermaßen komplex, aber sie geht da trotzdem an Herz und Nieren. Ich glaube, wir sprechen alle an, wir haben um alle froh, die sich das auch gerne mal anhören und selbst wenn sie dann rausgehen und sagen, boah, das machen wir jetzt steil, dann haben sie da mal reingehocht und wissen wenigstens das und glaube, dass der Anteil derer, die dann sagen, dann, boah, da gehe ich wieder mal her, weil das ist eigentlich wirklich coole Musik, her war. Das ist nichts zum Nebenbei hören. Es geht mir selber auch so, wenn ich daheim wegen der Jazzplatten auflege, rein tue was man streamt, was man immer macht. Ich kann es nicht nebenbei hören. Für das ist es komplex und dann geht es dann irgendwann auf die Nerven. Sondern es ist so, du musst dich dem widmen und dann steckt es dir aber schon an.
Was macht denn den Sound der Jeremias Flickschuster Band so besonders?
Wir haben ja kein einziges gekauftes Arrangement. Bei uns arrangiert alles der Bert Umminger. Der kennt seine Mitspieler und der schreibt ihnen die Noten auf den Leib. Und das macht natürlich brutal viel Arbeit, aber macht auch brutal viel aus, macht brutal viel aus vom Sound. Wir haben ja wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft, Mitspieler, jetzt sage ich mal im Alter von 17 bis Mitte 70, immerhin noch, bunt gemischt. Und es macht viel Freude dort zum Spielen. Und es gibt eben auch die Jazz- und Musikfreunde, noch die weiterhin Konzerte veranstalten. Eine sehr bedeutende Figur in meinen Augen für den Jazz in Vilshofen ist der Christian Eberle. Der Christian Eberle hat den Verein die Jazz- und Musikfreunde Vilshofen 1982 selbst mitgegründet. Und witzigerweise ist es so, dass auch der Christian Eberle früher Posaune bei der Jeremias Flickschuster Jazzband gespielt hat. Also dass er auch wieder da verwurzelt ist.
Gibt's denn aktuelle Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie das mal gerne live erleben möchten?
Also die nächsten beiden Sachen, die wir jetzt schon fix ausgemacht haben, das ist am 18. Oktober in der Altenkirche in Blainting. Da werden wir den Sebastian Baumgartner bei uns zu Gast haben. Und am 8. November werden wir die wunderbare Lisa Wulff bei uns begrüßen dürfen, die Bassistin, die sehr zeitgenössischen Jazz spielt, deutsche Bassistin, die mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet worden ist. Alle unsere Konzerte findet man immer auf unserer Homepage www.jazz-vilshofen.de.
Vielen Dank für die akustischen Einblicke und die Empfehlungen. Und herzlichen Dank für das Interview.
Danke dir.
Und das war's schon wieder mit unserem Grenzgänger-Podcast.
Vierti. Ja, rennt. Und trennt.
Der Grenzgänger-Podcast ist im Rahmen eines Interreg-Projekts von S'Innviertel Tourismus und dem Passauer Land entstanden. Interreg Bayern Österreich 2021 bis 2027. Gemeinsam grenzenlos gestalten. Kofinanziert von der Europäischen Union.